mehr vom Leben haben. Das hat uns in diesen Sonntagen jetzt bewegt. Urlaubszeit, herrliche Sommertage. Aber das Schönste ist ja, was der David im Psalm 36 sagt. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen sie das Licht. Soll sich bei ihnen erfüllen, auch heute. Wir singen miteinander von diesem Liedheft, das in ihren Reihen liegt, 867. Freu dich an der Sonne und am Licht. 867. Lasst uns beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir haben solch einen Lebenshunger, solch eine Sehnsucht, auch über vielen Enttäuschungen der letzten Tage. Und wir haben das so genossen, auch mit der Freude im Sommer, mit all den Gaben, die du schenkst, auch mit dem Sonnenschein heute Morgen, mit lieben Menschen, die uns umgeben, wir wollen dir danken. Aber am meisten wollen wir dir danken für deine Güte, dass wir dir wichtig sind, dass du uns suchst und dass du jeden von uns lieb hast. Trotz der schlimmen Schuld und der bösen Übertretungen, die uns belasten. Vielen Dank, dass du uns heute neu die Augen öffnen willst über deiner Güte. Und wir dürfen bei dir ablegen, was uns belastet. Schuld, Übertretungen, Verfehlungen. Herr, reinige und heilige unser Leben. Und verändere du unser Herz und unsere Gedanken und unsere Sinne. Wir wollen in der Stille dir alle persönlichen Nöte bekennen. Danke, dass du alles neu machst. Amen. Und singen wir miteinander das Lied Danke dem Herrn. 333 in unserem Gesangbuch. Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn. Und jetzt wäre es schön, wenn Sie das auch mehrstimmig tun könnten. 333. Wir haben vorhin den Bass, den Tenor eingeübt. Probieren Sie es einfach. An Ihren Plätzen liegt eine Bibel, wenn Sie die aufschlagen, Altes Testament, Psalm 63, Seite 581. Psalm 63, wenn Sie es so untereinander verteilen, dann kann man reinschauen. Und wir wollen das miteinander beten. Das ist der Predigtext heute. Wir wollen das aber jetzt miteinander sprechen. Wir hatten gerade eben im Eingangsgruß ein Davids Wort von der Quelle des Lebens, wo das Leben in der richtigen, reinen, frischen Weise einem entgegenspringt. Auch in diesem Psalm 63 ist das so schön von David beschrieben. Den ersten Vers lese ich allein, dann lesen wir miteinander einen Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Und jetzt miteinander. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Weil das von ihnen eingeübt werden soll in ihrem Leben, dieses in Gott geborgen sein, wollen wir dieses Lied jetzt miteinander singen. Ich stehe in meines Herrn Hand. 374. Wir singen zunächst die Verse 1 bis 3 und dann sage ich, wie es weitergeht. 374. Ich stehe in meines Herrn Hand. Vorhin von David, dass er Feinde hat, die ihm nach dem Leben trachten. Ich weiß nicht von allen von Ihnen, was für schwierige Menschen Sie in Ihrer Umgebung haben oder was Sie für Sorgen heute mitgebracht haben. Deshalb wollen wir den vierten Vers miteinander lesen als unser Bekenntnis, auch in schweren Stunden. Wir sprechen das miteinander. Ja, wenn's am schlimmsten mit mir steht, freue ich mich seiner Pflege. Ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Was böse scheint, ist gut gemeint, er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Und den fünften Vers singen wir miteinander.
Thank you.
Wenn einen jetzt auf den Plakaten viele Kandidaten zur Wahl anlächeln, dann habe ich mir in meinem Kopf ausgedacht, was wäre wohl in unserer Republik los, wenn einer der Kandidaten oder Kandidatinnen auf den Gedanken käme zu sagen, wir wollen, dass 40 Millionen Menschen über Nacht ihr liebgewordenes Heim verlassen und irgendwo in die Fremde ziehen, Obdach suchen und wenn es nur in einem mickrigen Zelt ist. Und dafür sollen sie auch noch tüchtig bezahlen. Ich glaube, den Kandidaten hätten alle weggejagt. Das gibt's ja nicht. Wir machen alles freiwillig, was uns so verpönt erscheint im Urlaub. Im Urlaub. Was ist das für eine wunderbare Völkerwanderung? Ich genieße es ja auch. Der Günther mit der Trompete, der kam gerade von USA zurück, von der Konzertreise. Und ich weiß nicht, wo sie alle herkommen oder noch im Aufbruch sind. Mit der großen Sehnsucht geht man los. Das haben die Hunnen und Vandalen in der Völkerwanderung nicht in Bewegung gesetzt. Was Jahr für Jahr sich auf den Weg macht und geduldig im Stau steht. Wir haben ja alle in diesem Urlaub ein großes Ziel, einen Wunsch. Wir wollen doch irgendwo aufatmen können, uns verwirklichen, Leben finden. Das sind doch die schönsten Zeiten des Jahres für viele. Und der Urlaub, das ist ein Wort, ja, das prägt unsere moderne Zeit so typisch. Unsere Vorfahren haben das überhaupt nicht gekannt, was das ist. Aber wir wissen, dass es eine große Sehnsucht, eine Hoffnung, dass man da etwas findet. Oft erinnert es mich, wenn ich mit böser Zunge reden soll, ein wenig an den Fluch, den einst Gott über die ersten Menschen gesprochen hat. Unstet und flüchtig sollst du sein. Große Heimatlosigkeit. Oder das Leben ist schön, aber kostspielig. Man kann es auch billiger haben, aber dann ist es nicht mehr so schön. Also im Urlaub, man muss irgendwie was machen, dass es schön ist. Wie wird es ganz arg schön? Wie kann man das Beste rausholen? Der Günter Grass hat einmal empfohlen, man soll den Augenblick mit der Teigwalze ausrollen. Auskosten in der ganzen Breite. Weil die Lust des Lebens in einem Nu verfliegt, ja, in allem, was wir genießen, so Vorfreude auf das Essen, wenn sie satt sind, dann vorbei. Das Menschenlust verfliegt, hält nicht an. Es liegt über der ganzen Erde in der Vorfreude, die große Erwartung und nachher, ach ja, ist jetzt schon wieder rum, vorbei. Der philosophierende König Salomo hat gesagt, es ist alles auf der Erde ein Haschen nach Wind. Bleibt gar nichts in der Hand drin. Das sagen die Älteren dann, so ist mit dem ganzen Leben. Kaum hat man begonnen, kaum ist man gestartet, wartet man voller Sehnsucht und dann ist schon wieder vorüber. Die Jungen sagen dann, ja, ihr habt ja euer Leben schon hinter euch. Na, wir wollen noch was ganz Tüchtiges kriegen vom Leben. Wir suchen immer in der falschen Richtung. Wir suchen immer in der falschen Richtung. Dieser David, wo betet er? In der Wüste, heißt im ersten Vers, in der Wüste. In der trostlos heißen Wüste. Feinde stellen ihm nach. Er sehnt sich eine Flasche Wasser jetzt, eine frische Quelle. Er sehnt sich einmal wieder in einem richtigen Bett liegen. Das wäre doch das Leben. Er sehnt sich nach seinen Eltern, nach seinen Lieben, einmal wieder in der frohen Gemeinschaft der Familie sitzen. Sehnsüchte, die kennen Sie alle. Aber das Interessante bei dem Psalm ist, dass David das Leben ganz anders beschreibt. Er sucht wo ganz anders. Wenn wir in der Situation sind, einige von Ihnen, die gehen ja durch Wüsten. Die gehen ja durch Wüsten des Lebens, ganz allein, ohne Kraft, durstig, sehnsüchtig. Und was bei dem David noch so schlimm war, bedrängt von Feinden, die ihm nach dem Leben trachten. Ich hoffe, dass ich das nicht durchmachen muss. Und der ganzen Sehnsucht würden wir sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du mir jetzt richtiges Leben bescheren. Du musst dafür sorgen, dass das Elend ein Ende hat. So beten wir doch dauernd. Herr, verändere die Wüste. Mach du eine blühende Oase draus. Mach jetzt alles anders. Hilf mir doch. Nimm dir die Schwierigkeiten weg. Nein, der David betet nicht so. Der David sagt, ich bin mitten in der Wüste an der Lebensquelle. Ich habe das Leben gefunden. Bin mittendrin. Mitten in der Wüste. Er will gar keine Änderung der Umstände. Und das beim David anders als bei uns. Er findet das Leben an seinem schwierigen, notvollen Platz, wo er sagt, eigentlich ist nicht zum Aushalten. Die brennende Sonne, der Durst, die Erschütterung und die Ängste des Lebens und die Sorgen, ich weiß nicht, wie alles weitergeht. Es ist der Fehler, dass wir immer wieder meinen, je mehr wir hineinpacken ins Leben, je mehr wir von irdischen Gütern kriegen, das wäre das Leben. Mir ist oft passiert im Urlaub, dass man gewandert ist. In den Alpen ist besonders schwierig, da können Sie ja auch einen falschen Weg einschlagen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind. Und dann fängt der Erste an und sagt, ich glaube, wir sind falsch. Wäre es ja vernünftig, man geht wieder zurück und schaut an der Weggabelung, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nein, wir laufen einfach mal jetzt weiter. Und dann sagen, wir müssen bloß schneller laufen. Bloß dann wird nicht besser, wenn man auf dem falschen Weg ist und schneller läuft. In den Alpen ist dann ganz besonders schlimm, wenn man dann eine Abkürzung machen will und sagt, wir laufen die Wiese runter, da ist ein Hang. Man sieht zwar nicht richtig, wo die Wiese hinläuft. Wir wissen, dass das furchtbar werden kann, wenn die Neigung immer größer wird. Und am Ende kommt der Abhang und dann kommt man an einen Punkt, wo man weder vorwärts noch rückwärts kann. Wenn man auf dem falschen Weg ist, da muss man zeitig überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg? Es gibt so wenig Menschen, die heute innehalten und fragen, ist mein Leben überhaupt richtig gelebt oder bin ich auf einem Holzweg? Wo ist meine Lebenserfüllung? Nicht in den Gütern, sagt die Bibel immer wieder. Nicht, ein Mensch lebt nicht davon, dass er viele Güter hat. Und wenn man die ganze Welt gewinnt, davon ist das nicht abhängig. Sondern das, was der David hier sagt, Gott, du bist mein Gott, nach dir dürste ich. Herr, von dir kommt die Lebenserfüllung, die Lebensfreude. Auch wenn ich in ganz schwierigen Umständen lebe, wenn du mich annimmst, wenn du deine Hand jetzt auf mich legst, wenn du mich führst, dann will ich auch an diesem Wüstenplatz aushalten. Und dann ist das ein herrlicher Platz. Und dann will ich dir danken und loben. Er will keine Veränderung des Platzes, wo er lebt, sondern mittendrin will er Gott preisen und rühmen. Und er sagt, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Davon kommen die Unruhe in unserem Leben her. Weil die Befriedigung auch unserer körperlichen Organe, unserer Nerven, unserer Sinne nur dann kommen kann, wenn wir in Gott ruhen. Geborgen sind in Gott. Dass das Auswirkungen hat bis hinein in das Körperliche Ihres Lebens und in Ihren kranken Leib, davon bin ich überzeugt. Wenn Sie in Gott ruhen, wenn Sie in schwierigen Augenblicken sagen können, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Sie müssen mal den Psalmen Davids lesen. Wenn er das sagt, Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein All, wieder auf der Flucht. Worum sein Leben läuft und hinter ihm sind die Soldaten Sauls her und dann sagt er, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, dann blicke ich nur auf den Herrn. Psalm 27, Moses, schlagen Sie es auf, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Vers 3, wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Ich lege meine Sorgen in die starken Hände meines Herrn. Ich lege mein Leben und meine angeschlagenen Nerven dahin und meine Ängste und ich lege sie einfach dort ab und lass Gott machen in dem großen Frieden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? will sie aufpassen. Keine noch so wilde Vergnügung, kein noch so wilder Sinnentaumel, keine noch so große Menge Geld, keine noch so große Beförderung in ihrem Beruf gibt ihnen Befriedigung, wie der lebendige, ewige Gott ihr Leben trägt. Das heißt in der Schöpfungsgeschichte so schön, dass Gott einen lebendigen Atem in den Menschen hineinhaucht. Und der fehlt uns. Den Atem, damit man richtig leben kann, durchatmen kann, in den Schwierigkeiten, in die Gott uns hineingestellt hat. Und noch ein Bild. Beim David ist das immer so wie beim Kompass. Sie kennen das, ein Kompass, der zeigt immer nach Norden. Den können Sie schütteln, auf den Kopf stellen oder rückwärts hinlegen oder wie Sie wollen. Immer zeigt er nach Norden. Und so ist es mit dem David. In jeder Lebenslage singt er das große Lied der Freude. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es war bestimmt in einer trostlosen Stunde gedichtet. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ich fürchte kein Unglück. Das ist der Grund, wo Sie Ruhe, Erfüllung und Frieden sind. Wenn Sie mehr vom Leben haben wollen, wir müssen an der richtigen Stelle suchen. Jetzt steht noch was drin. Es gibt etwas Größeres als Leben. Etwas Größeres als Leben. Leben ist ja heute das kostbarste Gut. Auf den Straßen, tatütata, alle Autos auf die Seite, über den Gehwegstein fahren und was weiß ich, auf dem Gehweg. Und das macht Platz. Jetzt kommt ein Rettungswagen und Leben muss gerettet werden. Auch wenn 5 andere Autos zusammenstoßen, kostet was wolle, es geht ums Leben. Leben zu retten ist das Höchste. Manchmal fragt man sich ja, ob das in unserer Zeit nicht ein bisschen extrem getrieben wird. Viele alte Menschen liegen ja in Pflegeheimen, Menschen. Man sagt, ist das Leben an sich zu verlängern, aber wenn das Bewusstsein und das Gehirn gar nicht mehr mit tut, ist das ein Wert an sich, Leben? Ich will jetzt nicht drüber philosophieren, aber es ist interessant in unserer Zeit. Ganz selbstverständlich, lieber ein Bein amputieren als sterben. Leben ist mehr. Oder was werden Pillen und Medikamente und bittere Sachen geschluckt und alles? Bloß damit man das Leben erhält. Leben ist das kostbarste Gut. Und bis ins hohe Alter hinein, wenn ich noch ein bisschen länger leben dürfte. Die große Sehnsucht, die will viel vom irdischen Leben, von der irdischen Lebenslänge auskosten. In der Bibel wird es ganz anders gesehen. Der David sagt, es gibt was viel Besseres als Leben. Es ist gar nicht wichtig, wie lange ich irdisch mein Leben zubringe in dieser Welt. Was ist mehr als Leben? Deine Güte, Herr, ist besser als Leben. Deine Güte. Ja, was ist das? Die Güte Gottes. Kennen Sie die Güte Gottes? An der Güte Gottes verzweifeln ja viele Leute. Ich sehe nichts von der Güte Gottes. Weil in meinem Leben so viel Schwere sich ereignet, dann fangen sie an zu fluchen und zu lästern. Wo erkennt man denn Güte Gottes? Erkennt man Gottes Güte nur, wenn man gut gegessen hat und satt ist oder wie? Da erkennt man sie auch nicht. Über den irdischen Gaben müsste man Gottes Güte ein Stück weit schon erkennen können, über den Gaben der Schöpfung. Ich las in diesen Tagen in der Biografie von dem chinesischen Märtyrer Wang Mingtao, den habe ich noch im Alter in Shanghai in einer Hausgemeinde besuchen können, wo er schon über 90 war und erblindet. Und er schreibt in der Biografie, wie er sich als junger Kerl bekehrt hat, mit 21 Jahren. Da war er feuereifrig und wollte den Glauben richtig entdecken. Er hat im Januar an einem bitterkalten Tag sich taufen lassen, durch nochmal taufen lassen. Er war kindgetauft als Presbyterianer. Er hatte einen frommen Vater, einen Arzt, aber der starb im Boxeraufstand, aber dann hat er sich da nochmal taufen lassen, eine Glaubenstaufe, alles recht machen. Und ihm war das gerade recht, dass man mit Äxten das Eis auf dem Fluss aufhacken musste. Da ist er eingetaucht und sagte, die Kleider, die ich anhatte, die sind nachher ganz gefroren gewesen, war ein furchtbar kalter Wintertag. Aber hat er alles gemacht und sagt, ich möchte doch Gott richtig dienen. Das war damals in einer Pfingstgruppe und dann hat er gesagt, ich möchte auch die Kraft des Heiligen Geistes an mir erfahren. Und er hat gesagt, ich habe probiert, wie ich wollte, mit dem Zungenreden hat es nicht so funktioniert. Ich habe es zwar auch so gekonnt wie die anderen, aber ich merkte, es war nicht echt. Das ist ja von mir nur produziert gewesen. Und dann hat er gesagt, und das schreibt er da in seiner Biografie, der Heilige Geist berührt uns nirgendwo so stark, wie wenn wir mit unserer Schuld vor Gott rennen. Das ist der Moment. Er sagt noch nicht Zungenreden, sondern wo ich von Gott geheiligt werde.
wo Gott meine Schuld ausstreicht, da erlebe ich seine Güte, seine Liebe. Wenn ich richtig in der Enttäuschung über mein Vergehen, meine Untreue, das vor Gott bringe und dann erlebe, er hat mir alles vergeben, alles erlassen. Welch eine Liebe, welch eine Güte Gottes, da erleben sie Gottes Güte, ein Leben lang. Abends, wenn sie zu Bett gehen, Herr, was bist du wunderbar, wie du mit einer großen Geduld mir die alten Sünden immer wieder wegnimmst. Meine Verfehlungen, meine Untreue. Wo kann ich Gottes Güte erkennen? Das ist das Herzstück christlichen Glaubens, wo wir Gott erfahren. Da ist Gott so groß, dass er mich nimmt, mich in seiner Liebe trägt und mich aufnimmt. David sagt in dem Psalm, Vers 6, Herr, ich hätte gern deine Macht und Herrlichkeit gesehen. Herrlichkeit ist der Lichtglanz Gottes. Deine Macht, deine Größe. Und dann sagt er, das ist meines Herzens Freude und Wonne. Da steht eigentlich im Urtext dran, das ist Mark und Fett. Die Israeliten waren Feinschmecker und ich sagte, das schmeckt besonders gut, Fett und Mark. Und sagt, das ist mir so das kostbarste Leckerbissen, wenn ich deine Güte erlebe. Wo kann ich Gottes Güte schauen? Da, wo Jesus für meine Sünden stirbt. Das ist der Punkt, wo ich Gottes Güte schaue. Täglich neuester, das Herzstück des Evangeliums. Da hat Gott seinen Sohn für mich dahingegeben. So lieb hat er mich. Alles andere in meinem Leben ist nicht so leicht deutbar. Da kann ich es deuten, dass ich ihm wert bin. Und ich habe ein Anrecht darauf, dass Gott bei mir ist. Das war den David wichtig. Er sagt, mein Gott, mein Gott. Sie hören das so schnell und legen das wieder auf die Seite. Also wie ich sage, meine Frau, mein Taschentuch, mein Gott, der zu mir gehört, in jeder Lebenslage, gerade in den dunklen Stunden, mein Gott, der stellt sich ganz zu mir in meiner Not, in meiner Schwäche, in meinem Leiden, in meiner Trauer. Mein Gott, ich traue auf ihn. Das Hebräische, das kennen Sie auch, was das heißt, mein Gott. Eli, wie hat das Jesus am Kreuz noch gerufen? In der letzten Todesgrauen, reiß mich da jetzt heraus, mein Gott, und da bindet sich Jesus an den ewigen Gott. Darum bin ich der Meinung, dass Jesus nicht von Gott verlassen war am Kreuz, als er es gerufen hat. Er hat gespürt die Abgründe der völligen Verlassenheit, der höllischen Verdammnis. Und hat sich in dem Augenblick an den ewigen Gott gebunden. Darum gibt es keine Verlassenheit mehr für den, der sagen kann, ich gehöre Gott. Ich bin sein Eigen, mein Gott und Herr. Ich bin bei ihm und bei ihm getragen und gehalten. Und nur noch das Letzte, genieße das Leben. Die Bibel macht uns immer wieder Mut zum Genießen, zum Dranfreuen. Bloß wir sollten uns nicht an den falschen Dingen oberflächlich ergötzen, sondern wir sollten es genießen in der ganzen Freude. Und jetzt nochmal ein Blick auf den David, wie er durch die Wüste streift. Durstig, verlangend. Und er erfüllt die kahle Kargheit der Wüste mit seinen Lobliedern. Machen Sie das auch? Ihr Singles, die ihr so leidet an eurer Einsamkeit, singt ihr. Ihr Trauernden, singt ihr. Im zweiten Vers hat es früher in der alten Luthertext gesagt, frühe suche ich dich, frühe. Warum denn frühe? Ja, mit der ersten Kraft. Und dann, bevor die ganzen Sorgen so schwer auf sie hinfallen. Frühe suche ich dich. Die Stille vor Gott und die Freude, Herr, ich bin doch dein, du bist mein Gott und ich lege alles in deine Hand, nach dir verlangt mir. Und dann sagt er, das ist doch das Herrliche, Mark und Fett, wenn ich dich loben darf. Sehr interessant, wir haben ja den falschen Blick, indem wir die irdischen Dinge, die materiellen Dinge so ernst nehmen, die doch vergehen. Und das Unsichtbare, das doch ewig ist, so oberflächlich anschauen. David hat sich hineinversenkt und sagt, ich will singen und meine Lieder. Und dann, wenn ich mich zu Bett lege, das ist ja schön, wenn man im Urlaub war und man kommt heim, dass man sagt, komisch, in der ganzen Welt, in keinem Fünf-Sterne-Hotel, gibt es so ein schönes Bett, wie ich daheim habe. Das allerschönste Bett, das es überhaupt gibt. Und da fühle ich mich richtig schnucklig wohl. Und er sagt, ich mache mein Bett zu einem Betsaal. Ich mache mein Bett zu einem Betsaal. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Im Schlaf kommen manchmal auch schwere Gedanken über uns. Dann ist es umso wichtiger, wenn sie wach liegen, nachzusinnen über das brennende Herz Gottes. Manchmal zweifelt man ja an sich selbst und ist mit sich selber im Streit. Hoffentlich sind sie das auch manchmal. Dass sie nicht bloß bewundern vor dem Spiegel stehen und sagen, ach, wie schön bin ich, sondern dass sie sagen, was bin ich doch für ein komplizierter, schwieriger Mensch. Und dann freuen sie sich, dass Gott sie liebe. Dass Gott sie so annimmt, dass gar nichts für Gott dazwischen treten kann. Er liebt sie um Jesu Willen, so total und ganz. Mit allen Mängeln und Fehlern hat sie lieb und will sie verändern und erneuern. Und sinnen sie darüber nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Ich weiß nicht genau, was frohlocken ist. Muss irgendein ganz vergnügtes, fröhliches Jauchzen und Springen sein. Ich atme durch und ich freue mich. Und plötzlich weicht die Angst. Das Wesen, der Herr ist da. Jetzt habe ich sie dauernd angepredigt. Jetzt würde ich es am liebsten mit ihnen einüben. Man sagt ja, es gibt ja so moderne Sprüche, was Urlaub sein soll, die Seele baumeln lassen. Das ist ein Quatsch. Was heißt Seele baumeln lassen? Hier heißt, meine Seele hängt an dir. Ihre Seele soll Ruhe finden, nicht baumeln. Ruhe finden, das wäre im Urlaub schön. Wenn Sie sagen, ich bin wieder ganz ruhig, ich werde hin und her geschüttelt. Ich trage die Schwierigkeiten meines Lebens und ich nehme meinen Platz an. Auch die Lasten, die Gott mir auferlegt und ich bejahe das. Und ich stille mich drunter, deine Hand hält mich. Da war im Württembergischen ein Mann, der hat sich gerade für seine Bibelstunde vorbereitet, als ihn der Herzschlag ereilte. Die Geschichte hat mich damals so getroffen, denn der hat gerade seine Bibelstunde vorbereitet gehabt, war etwas jünger als ich, über dieses Wort, deine Güte ist besser als Leben. Und da ist er zusammengesunken und der Herr hat ihn heimgeholt. Es ist gut, wenn man dran denkt. Was ist mein Leben? Habe ich das gefunden, das wirklich wahre Leben, das erfüllte Leben? Da braucht man auch nicht trauern, sondern darf man danken. Manche haben ja das Leben sehr schwer erlebt, sehr schwer. Amos Comenius, der zur hussitischen Brüdergemeinde gehört in Prag, hat die ganzen Nöte des Dreißigjährigen Krieges miterlitten, hat sich im Wald versteckt und da starb noch seine Frau und er war völlig verzweifelt. Und da schreibt er, wo soll man sich auf dieser elenden und betrübten Welt hinwenden? Was soll man anfangen? Wo ist Hilfe? Wo ist Rat? Ach, wenn doch der Tod käme und machte dieser Trübsal, Jammer und Elend endlich ein Ende. Und dann erzählt er von diesen furchtbaren Tagen, als alle ihre Häuser niedergebrannt waren, sie obdachlos waren. Niemand hat mir helfen können. Keinen Gedanken, den ich hatte. Erst Christus. Und dann zitiere ich, er gab meiner Seele endlich volle Ruhe, Trost und Freude. Und er sagt dann später, in dem 30-jährigen Krieg gibt es bloß einen Kriegsgrund, der überall liegt. Der Mensch ist immer nur auf sich bezogen und sieht sich als das Weltzentrum. Und der Mensch hat Gott verloren und darum geht es drunter und drüber. Er muss zu Gott wieder in die richtige Beziehung kommen. Und dann wieder ein Originalzitat von Amos Comenius, mit dem will ich schließen. Wer nicht in seinem Gott als in dem Zentrum bleibt, den schleudert's hin und her, bis er daran zerstäubt. Hoffentlich finden Sie zum gewissen Frieden. Der Herr hält meine Seele und ich bin in seiner Hand geborgen. Amen. Wir wollen miteinander singen, 779. Und dann anschließend wollen wir die Sabine Kaiser in den Missionsdienst mit der überseeischen Missionsgemeinschaft in die Slums von Manila aussenden. 779.
War ich in der Schweiz und habe die Schweizer Berge neu schätzen gelernt. Ich habe gestaunt, wie riesig groß diese Bergmassive sind und ich kam mir ganz klein und mickrig vor. Und meine Gedanken gingen zurück, 5 Jahre ist es jetzt her, dass ich von hier ausgesendet wurde und damals standen auch solche Bergmassive vor mir. Ein solches Bergmassiv war meine Gesundheit. Wie sollte es gehen mit meinem Asthma, in der luftverschmutzten Stadt Manila zu arbeiten in den Slums. Unmöglich menschlich gesehen. Ich kann heute sagen, zu Gottes Ehre, dass es meinem Asthma in Manila besser ging als in Deutschland. Und da kam mir der Satz in den Sinn, ein Bibelwort, Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Gott hat das so einfach gemacht. Und ich bin mir sicher, auch als Antwort auf viele Gebete, auch von Ihnen. Und ich möchte Ihnen einfach Danke sagen dafür, für Ihre Gebete. In 4 Wochen werde ich, so Gott will, wieder in Manila sein, dieser 12-Millionen-Stadt, wo 4 Millionen der Menschen in Slums leben, so auf 1000 Slums verteilt. Es gibt dort ein paar hundert Gemeinden, in ein paar hundert Slums noch keine Gemeinde, in vielen gibt es Gemeinden, kleine Gemeinden, schwache Gemeinden, die viel zu kämpfen haben mit dem, was in Slums eben Alltag ist, Unmoral, Alkohol, Drogen, Arbeitslosigkeit, okkulte Einflüsse. Es ist geplant, dass ich mit meiner schottischen Kollegin in einem solchen Slum in einer Gemeinde mitarbeiten werde. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann stehen auch wieder Berge vor mir. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach 2 solche Berge nennen als Gebetsanliegen auch für die Zukunft. Der erste Berg oder die erste Herausforderung ist, wo genau wir eingesetzt werden, ist im Moment noch nicht klar. Beten Sie einfach mit, dass sich das schnell und eindeutig klärt und dass wir dann dort auch ein geeignetes Haus finden. Aber es geht ja nicht nur darum, dort seinen Wohnsitz aufzuschlagen in dem Slum in Manila, sondern es geht darum, dass durch mein Leben und meinen Dienst dort Menschen in viel Hoffnungslosigkeit, Armut und Chaos Jesus persönlich kennenlernen. Und dass andere, die ihn schon kennen, in ihren schwierigen Verhältnissen Schritte tun mit Jesus nach vorne. Und das ist die zweite Herausforderung, das kann ich nicht machen. Das muss Gott tun. Und danke, wenn Sie mitbeten, dass das geschieht. Und Ihr Gebet ist genauso wichtig wie mein Hingehen. Da gibt es keine Unterschiede für Gott und für mich. Und ich werde Ihnen dann im Rundbrief berichten, was Gott aus diesen Bergen und aus Ihren Gebeten gemacht hat. Berge sind da, Herausforderungen stehen vor mir und ich komme mir ganz klein vor. Aber Gott ist stärker als alle diese Berge. Er ist lebendig. Und deshalb gehe ich wieder zurück auf die Philippinen, nach Manila und bin gespannt, was er daraus machen wird. Vielen Dank.
Mein Name ist Hans-Martin Richter. Ich arbeite für die ÖMG in Süddeutschland und freue mich, dass die Verabschiedung von Sabine Kaiser heute Morgen bei Ihnen sein kann. Soll sie auch herzlich grüßen von Christa Schröder, ehemals Weber. In dem Buch Glühende Retterliebe wird von einem Chinesen berichtet, der sagt, wenn ich mal in den Himmel komme, dann will ich zuerst Jesus danken. Ihm danken, dass er am Kreuz auf Golgatha die Erlösung für mich vollbracht hat. Und dann, so sagt er weiter, dann will ich all die Missionare suchen, die ihre Heimat verlassen haben und in mein Land kamen, um von Jesus zu erzählen, der Menschen verändert und froh macht. Und dann, so sagt er weiter, dann möchte ich im Himmel auch mal all die Gemeinden suchen, die Missionare ausgesandt und betet und versorgt haben. Da habe ich mir jetzt in den letzten Wochen, Tagen vielmehr, überlegt, wie das mal wohl im Himmel in der Hofacker-Gemeinde-Ecke sein wird, wenn aus allen Teilen dieser Erde Menschen kommen werden, um ihnen zu danken für den Anteil der Erlösung, die sie haben im Leben von vielen Menschen. So denke ich, ist es an Ihnen in Ihrer Gemeinde sicher eng verbunden mit dem Werk CFI und Hilfe für Brüder, für das ich Gott persönlich danke, die viele Missionen unterstützen, auch in der ÜMG, unser Schülerheim in Singapur, wäre nicht möglich ohne diese Hilfe. Pfarrer Schäffbuch, Ihnen allen danke ich für Ihr weites Herz, in dem Sabine Kaiser Platz hat. Und ich möchte Ihnen auch schon danken in dem Namen der Slumbewohner von Manila, die Sie wohl erst im Himmel kennenlernen, weil sie Christus kennengelernt haben. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ich das so sage, ist das nicht nur eine Anständigkeit, sondern entspricht der Tiefe meines Herzens. Gott segne Sie.
Ja, Sabine, es freut mich, dass ich dir noch ein Wort mit auf den Weg geben darf. Gern denke ich zurück an die Zeiten, an die Jahre, die du auch im Hauskreis verbracht hast, die wir miteinander hatten, auch manche Freizeiten. Auch deine erfrischenden Rundbriefe von dem Turn, den du schon draußen warst. Und so wollen wir dich einfach auch wie hier wieder von der Gemeinde aussenden, der du ja auch Heimat gefunden hast. Und ich möchte das Wort aus Johannes 12 mitgeben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und er stirbt, so bringt es viel Frucht. Und ich denke, diese Frucht, die darfst du draußen wachsen lassen. Und du hast es auch in deinem ersten Turn schon gezeigt, dass da Gott wirklich derjenige ist, der pflanzt und Ernte nachher auch entstehen lässt. Und so wollen wir noch mit dir beten. Vater, hab du Dank, dass du nun mit Sabine hinausgehst. Du siehst die vielen Aufgaben, die vor ihr stehen. Und du siehst, wie alleine man auf dem Feld draußen ist, wie persönliche Nöte einen bedrängen. Und wir wollen dich doch bitten, dass du sie ständig deine Nähe spüren lässt, dass du sie mit deinem Heiligen Geist umgibst, bewahrst und behütest und ihr Freudigkeit und Kraft für ihre Aufgaben schenkst.
Danke, Herr Jesus, dass ich in deinem Namen dein Versprechen Sabine Kaiser zusprechen darf. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Danke, Herr, dass du Sabine erwählt hast und dass auch all die Berge kein Hindernis sind für dein Wirken und dein Schaffen. Segne du Sabine in den kommenden Tagen und Wochen und gebrauche du sie zu deiner Ehre. Du weißt all das, was Sabine braucht in ihrem persönlichen Leben, in ihrem Dienst. Danke, dass du in deiner Güte ganz für Sabine Kaiser da bist.
Und danke, dass du mit uns durch die Wüsten ziehst und dass wir gar nichts brauchen, dass das genug ist, dass du da bist. Mit den Quellen und dass wir das hier erfahren dürfen, ganz genauso. Dass du dich mit uns zusammenschließt, mein Gott, mein Herr. Wir bringen dir auch alle Not, die uns bedrückt, was uns belastet. Wir sind oft verzweifelt über uns selber, über Abgründe, die sich in uns auftun. Wir sind ja gar nicht deine Boten. Wir sehen die Sünde, die sich regt und viel Untreue. Aber danke, dass du solche Leute wie uns selig machst. Und dass für dich niemand zu tief ist und niemand zu weit gefallen. Jetzt hilf uns, dass wir das einüben dürfen, das Leben mit dir. Und dass wir deine Güte schauen durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nehmen Sie noch mal Platz. Wir haben vorhin draußen, haben die jungen Leute vom Hauskreis einen Ständerling vorbereitet zum Abschied von Sabine Kaiser. Jetzt ist es ganz arg schön, wenn Sie es benutzen, gerade wenn Sie sagen, ich kenne eigentlich niemanden hier, gerade dann erst recht. Gehen Sie darüber, da gehen wir einfach aufeinander zu, lernen wir nette Leute kennen. Das ist da drüben in den Sandkasten. Und gerade, Sie haben hier noch ein paar Minuten Zeit, das ist auch schön, dass man ein paar kennenlernt. Drüben, beim Sandkasten, gehen Sie einfach noch hinüber. Klaus, ist so richtig? Unser Opfer, das wir heute einlegen, ist für diesen Dienst von Sabine Kaiser bestimmt. Auf ihren Plätzen liegt das Blatt von den anderen Missionsmitarbeitern unserer Gemeinde, die draußen sind. Danke Ihnen für alle Fürbitte, für alles Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.